Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute eine neue Gesprächspartnerin begrüßen. Jessica, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Reise führt. Wir wissen noch nicht so richtig, wohin. Am Ende werden wir es wissen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was wir über mich oder was ich auch anderen über mich erzählen darf.
Ja, dann lass uns direkt loslegen mit der ersten Frage. Für die HörerInnen schon altbekannt und altbewährt. Dir wird sie auch nicht unbekannt sein. Es ist die Frage, wer bist du?
Ich habe mir viele Gedanken oft für diese Frage gemacht, weil ich natürlich auch schon ein paar andere Folgen gehört habe. Und ich finde es super schwer natürlich zu beantworten, weil ich glaube, niemand stellt sich so im Alltag die Frage, ja stimmt, wer bin ich eigentlich? Deswegen würde ich sagen, dass ich zusammenfassend die Person bin, die eigentlich Zeit ihres Lebens, ihr komplettes Leben immer auf der Suche war. Oder ich glaube sogar eher nicht auf der Suche, sondern im Prozess war. Also egal, was ich erreichen wollte oder was, was für ein Ziel ich gerade hatte oder was auch immer. Letztendlich ging es eigentlich immer nur einen Prozess dahinter, jemand, also der zu werden, der ich damals war, der ich jetzt auch natürlich bin. Und ich glaube, ich bin die, die den Prozess erlebt oder erleben darf, statt immer auf ein Ziel oder auf ein Ergebnis zu warten, zu hoffen, zu suchen. Und natürlich bin ich auch noch die, die immer Glitzer dabei hat und immer, Dopamin ist so mein Lieblingswort oder Lieblingsgefühl für alles, was ich mag, was mir gefällt, meine Wohnung, mein Büro oder meine Kleidungsstil ist alles auf so ein bisschen Dopamin ausgelastet, weil ich denke so, Dopamin ist einfach ein schönes Gefühl, ich mag es gerne und ich mag es auch gerne um mich herum. Wer bin ich noch? Ich glaube, ich bin auch jemand, der sich oft in Frage stellt, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie der Zyklus auch vielleicht gerade läuft. Sehr viele Selbstzweifel auch immer mal wieder hat, aber auch sehr zwischen zwei Extremen wandeln kann, zwischen eben diesem typischen Imposter-Syndrom, was, glaube ich, viele kennen, aber auch, ja, ich würde mal so sagen, dem kleinen, andersrum, ich habe so eine Cappy, da steht ambitious drauf, also ambitiös, nur am, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, aber mit einem, ja, ambitious halt drin. Und das sind so die beiden Extreme, die ich doch oft wahrnehme in meinem Leben. Ich glaube, das beschreibt mich auch ganz gut. Ich bin auch jemand, der sehr impulsiv ist, der sehr gerne spontan ist, aber auch gelernt hat, dass nicht in allen Situationen mal Spontanität oder Impulsivität ganz gut ist, sondern auch vielleicht so ein bisschen nachdenken, planen oder auch mal strukturieren, eine Strategie überlegen, auch ganz sinnvoll sein kann. Also ich habe sehr viel, auch das wiederum, merkt man wieder, der Prozess, dass ich glaube, früher so als Kind oder auch in meiner Jugend anders war, als ich hier heute bin, was aber gar nicht irgendwie negativ gemeint ist, sondern ich habe mich gewandelt, ich bin durch verschiedene Prozesse gegangen, aber immer noch auch irgendwo im Kern der ich schon immer war, aber vielleicht auch noch nicht ganz. Also ich bin noch auf der Reise, ich bin im Prozess, wie ich so schön sage, sehe mich so ein bisschen wie ein Schmetterling in der Unfolding-Phase, sozusagen die Flügel trocknen noch, sind noch am Entfalten und ja, mal schauen, ob wie der Prozess weitergeht.
Wenn du über den Prozess sprichst, dann klang das so, in Bewegung zu sein, du hast auch gerade gesagt, auf der Reise zu sein und ein Ziel zu haben und zu verfolgen. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe. Und dann habe ich so gedacht, bedeutet das, eine Person zu werden? Und habe mich gleichzeitig auch gefragt, wer bist du denn schon? Wer darfst du schon sein, ohne das noch zu werden?
Tatsächlich war, wie gesagt, immer mein Gedanke, mein bewusster Gedanke hinter einem Ziel oder einem Schritt, dass ich etwas erreichen muss, ne, oder erreichen darf, wie man es ausdrücken will. Und wenn es aber dann irgendwie das Ziel nicht erreicht wurde oder ich habe das Ziel erreicht, aber es vielleicht nicht so erreicht habe, wie ich es dachte, oder wie gesagt auch einfach Niederschlag erleben musste, dass sich das gewandelt hat hin zu, es ging um den Prozess bis dahin. Also um die Erinnerungen, um die Eindrücke, um die Erfahrungen und um die Learnings vor allem. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt auch in meine Vergangenheit reindiven darf. Ich hatte eine kurze Zeit so eine kleine Nachhaltigkeitsmarke auf Instagram und habe da sehr viel gepostet, sehr viel Zeit eben rein investiert in meine persönliche Ressource und ja, monetär leider, nicht leider, aber auch. Und habe immer gedacht, ich bin hier so werde die nächste größte Businesswoman, was die ganzen Life-Coaches einfach so erzählen, du musst all in gehen und wenn du nicht das und das machst, dann kannst du es nix. Und hab da wirklich mich mit sehr viel Druck rein projiziert, hab mein Privatleben vernachlässigt, mein Job gut war auch nicht so befriedigend zu der Zeit, hab leider auch meine Tiere vernachlässigt im Sinne von ihnen nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, wie ich es hätte eigentlich mittlerweile geben wollen, und bin dann auch durch diese Entwicklung zu einer Fortbildung gekommen, darf ich das sagen, was für eine Fortbildung das war? Eine NLP-Fortbildung habe ich gemacht. Erstmal nur für mich. Da geht es um neurolinguistisches Programmieren, also wie man sich selber durch Fragen eben ja im Leben weiterhelfen kann. Und da haben wir eine Heldenreise durchlebt in einer dieser Fortbildungen. Und da wurde mir zum ersten Mal, glaube ich, so bewusst, dass all das, was ich mit dieser Marke damals oder auch jetzt, ich blicke so oft zurück auf dieses Erlebnis, dass es niemals darum ging, irgendwas zu erreichen, auch wenn ich irgendwo mal failen soll, also einen Niederschlag erleben sollte oder auch in der Vergangenheit. Diese Heldenreise hat mir gezeigt, dass es, ja, man kann das gar nicht so beschreiben, weil das, glaube ich, nach außen stehen, da würde man diese Bilder eh nicht im Kopf erzeugt bekommen. Aber am Ende habe ich mir vorgestellt, in so einem Brunnen zu sitzen, irgendwie ganz komisch, in einem ausgedruckten Brunnen, und keiner will mich, keiner hört mich, keiner will mein Buch lesen, was ich damals schreiben wollte, keiner meine Online-Kurse besuchen, meine Kunden wollen mich nicht, und ich war richtig niedergeschlagen und habe dann irgendwie so einen Fallschirmsprung gemacht und habe dann so ein Tattoo, was ich mir tatsächlich auch habe stechen lassen. Ein Tattoo ist dann so aufgeplatzt in so ganz viele goldene Linien, die so auch Licht von innen nach außen gestrahlt haben. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, dass das alles schon in dir ist, was du suchst und was du glaubst zu suchen zu müssen. Und es, wie gesagt, eigentlich darum ging, der zu werden, der du in diesem Moment halt geworden bist, durch die Erfahrungen, durch die Fails, durch das Hinfallen, wieder aufstehen. Und es gar nicht darum ging eigentlich, dass du jetzt ein Buch schreibst oder Buch schreiben musst, dass du davon leben musst oder dass du Millionen von Euros sammelst und Kunden bereicherst. Und das war so der erste, glaube ich, so bewusste Schritt, Erfahrung hin zu diesem Gefühl oder hin zu diesem Lebensmotto vielleicht auch, dass es egal, was wir machen, egal, was ich mache, egal, was für ein Ziel ich habe und auch ob ich dieses Ziel erreichen werde, ob positiv oder negativ, es immer darum geht, diesen Prozess zu durchleben und diese Entwicklung zu durchleben und das niemals als ein Endziel zu sehen, irgendwas, was ich halt vorhabe.
Also wenn ich es richtig verstehe, heißt das, im Prozess zu sein, für dich in der Entwicklung zu sein und dich da hineinzubegeben mit all dem, was da kommt und dann zu schauen, wie entwickle ich mich dabei, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten kommen zum Ausdruck, was ist vielleicht das, wo ich ins Hadern komme, so?
Auch, ja. Ich würde auch sagen, dass ich mich, wenn ich mich immer im Prozess befinde, auch mich immer frage, ich kann ja in dem Moment die Situation nicht verändern, egal wo ich mich gerade befinde. Und auch zu versuchen, nicht das Negative zu sehen oder dieses auch sich selber wiederum Steine in den Weg zu legen durch gedankliche ja Einwände, Glaubenssätze, Erziehungsmethoden, was auch immer, sondern in dem Moment zu sagen, so nach dem Motto, it is what it is, ich kann es jetzt gerade nicht ändern, mein Leben. Wie komme ich jetzt in der Situation klar? Wie kann ich in der jetzigen Situation mit den jetzigen Ressourcen entweder mein Anführungszeichen Ziel oder den nächsten Schritt eben machen? Muss ich den nächsten Schritt vielleicht umplanen? Muss ich ihn verwerfen? Will ich ihn überhaupt noch? Also das habe ich auch durch ich beschäftige mich immer auch viel mit Dokumentationen, mit Reportagen über auch Menschen, wie gehen die an Dinge ran, an auch Lebenserfahrungen, einschneidende Erlebnisse und versuche da eben auch meine Rückschlüsse rauszuziehen für meinen Prozess sozusagen. Und habe da eben auch gelernt, dass es, vielleicht ist auch so ein bisschen mal in die Wissenschaft rein, dass es Menschen sich immer ganz gerne, wenn man sich so ein V vorstellt, so diese linke Ecke oder die linke Ecke ist so dieser das Leben vor einem Ereignis, vor einer Situation, was auch immer, und die rechte Ecke des Vs, also ein Vogel V, damit alle wissen, was für ein V gemeint ist, ist sozusagen das Leben ja danach oder auf jeden Fall die Ist-Situation. Was aber viele Menschen machen, ist, dass sie sich unten in der Ecke, also in dem Tal des Vs, aufhalten, weil sie ihrem alten Leben oder dem alten Ziel oder dem alten, was auch immer, hinterher trauern, aber nicht das Neue akzeptieren können oder zumindest damit leben lernen können. Grammatikalisch jetzt war es nicht so korrekt. Und da sagte auch mal der, ich glaube Samuel Haber heißt, es ist jemand anders, dieser Mann, der im Rollstuhl jetzt sitzt, der bei Wetten, dass da diesen krassen Unfall hatte. Samuel Koch, genau, der Vorname war richtig. Der sagte nämlich auch, dass er, sein Leben hat sich komplett gewandelt, als er dieses Schicksal, was er dort eben erleiden hat, einfach akzeptiert hat. Er musste es nicht lieben, er musste nicht total begeistert sein, dass er jetzt im Rollstuhl sitzt, aber er muss es einfach nur akzeptieren. Und man kann ja auch kurz anteasern, wie wir überhaupt zueinander kamen, dass ich eben im November letzten Jahres eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen habe und habe natürlich mich sehr, sehr viel mit dieser Diagnose auseinandergesetzt. Was bedeutet das für mich? Wie geht's jetzt weiter? Bedeutet das jetzt das Ende? Lebe ich weiter? Was weiß man ja nicht. So ist ja auch oft ein Tabuthema. Und habe mir eben sehr viele Erfahrungsberichte, Gedanken, wenn man es will, vielleicht auch Meinungen eben durch den Kopf gehen lassen, beziehungsweise habe ich auch angeeignet und bin da eben auch zum Entschluss gekommen oder auch wiederum zu diesem Gedanken, der Prozess, es ist alles ein Prozess. Und natürlich war ich nie damit konfrontiert, dass es jetzt wirklich zum Ende gehen kann, weil es Stadium 1 war. Es war ein kleines Lymphom in der Brust. Alles wunderbar, gut behandelbar, auch wenn es zwar ein aggressiver Tumor war. Aber ich habe auch andere Menschen kennengelernt, die seit 8 Jahren eben damit zu kämpfen haben, mit einer Krebserkrankung, mit einer Ganzhirnbestrahlung, und die dann letztendlich auf Instagram geteilt haben, ich kann so nicht mehr weiterleben, ich entscheide mich hier für den Tod, weil so wie ich es aktuell lebe, ist es für mich kein Leben mehr. Und da fand ich auch eine wundervolle, also es sind immer auch mal wieder so kleine Stationen, wie so ein Zug irgendwie, wo ich mit Passagieren, ob ich es jetzt real kenne oder durch Instagram oder durch Podcasts oder Filme eben mit ihnen in Kontakt komme, in diesem Zug des Lebens, wie man so schön sagt, wo ich mich immer wieder so auf dieser Reise letztendlich befinde, ne? Und um das mal zum Abschluss zu bringen, dieses Mädchen, ich glaube, sie war vielleicht so alt wie ich, hatte auch einen Seelenhund. Und sie hatte eine therapeutische Begleitung natürlich in diesem Prozess bei ihr, der dazu führt, dass sie halt sterben, Anführungszeichen, will, beziehungsweise sagt, so kann ich nicht weiterleben, also ist das die einzige Möglichkeit. Und sie hat dann gesagt, oder sie, diese Psychotherapeutin, das fand ich eine super schöne Herangehensweise, wie dann dieses Thema ist, ne, diesen Prozess zu akzeptieren, aber auch eine andere Sicht der Dinge einzunehmen auf vielerlei schlimme Sachen, die wir vielleicht in unserem Leben widerfahren. Das muss nicht immer alles positiv sein, aber rückblickend vielleicht zu sagen, hey, es war doch irgendwie was Schönes dabei. Und sie sagte, was ist denn, wenn du jetzt wiedergeboren wirst? Als was möchtest du denn wiedergeboren werden? Ne? Weil wir wissen ja nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ob wir reinkarniert werden, ob wir uns daran erinnern oder nicht. Und dann hat sie erzählt und es klang in diesem Text so voller Vorfreude irgendwie, in voller Euphorie und so im Seelenfrieden mit sich selber zu wissen, hey cool, ja stimmt, ich wäre total gern so ein kleines US-Country-Girl, was mit einer zerrissenen Shorts und Cowboy-Boots und so einer zugeknoteten Bluse auf irgendeiner kleinen Bühne steht und dort Country-Lea mit ihrer Band singt. Und ich fand das so, so berührend, weil da sitzt ein Mensch, der sich mit dem Tod auseinandersetzen muss im Vergleich zu vielen anderen. Und jeder denkt ja immer, ja, mich trifft's nicht. Und das ist immer die anderen. Und dann aber plötzlich trifft's dich doch. Und dann, ja, überlegst du dir halt zwangsläufig oder machst du dir zwangsläufig Gedanken darum, ja, wie gehe ich denn auf diese Sache drauf zu? Ne? Wie ist meine Einstellung zum Tod, zum Leben? Habe ich Angst davor? Habe ich schon alles erreicht? Beziehungsweise habe ich schon alles gelebt? Und das macht sehr viel mit jemandem, auch wenn man in dem Moment vielleicht nicht unbedingt eine todbringende Diagnose bekommen hat. Aber halt diese Erfahrungen und die ja, Erlebnisse, die man eben in diesem Prozess wieder erlebt, geben einem sehr viel Tiefe, sehr viel zum Nachdenken, sehr viel Reflexion, was man, glaube ich, in einem, manchmal schade finde, glaube ich, dass es in einem, Anführungszeichen, normalen Leben, wo man eben nicht mit solchen Schicksalsschlägen konfrontiert ist, entweder auf der eigenen, also entweder von sich selber oder auch mit einem Umkreis, gar nicht dazu kommt. Das heißt, man braucht immer irgendwie, habe ich auch gelernt, leider immer irgendein Schicksalsschlag, irgendein einschneidendes Erlebnis, Traumata, wie man es auch nennen will, damit man sich mit solchen Gedanken oder solchen Situationen auseinandersetzt und sich fragt, warte mal, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg, jetzt fernab jeglichen Ziele, aber bin ich noch in dem Prozess oder in dem Become Who You Are, ist auch einer meiner liebsten Sprüche und Lebensmottos von, ich habe den Namen vergessen, von dem Dichter. Bin ich eigentlich noch da, ja, der ich bin und der ich vielleicht auch werden will. Das heißt gar nicht, dass man die Person werden muss, dass es ein Zieldatum gibt oder ein Ziel, sondern eben in diesem sich mit dem Prozess befindet, die Person zu werden, die man als Kind war oder die man sein will, wer auch immer. Und das hat mir auch nochmal sehr viel gegeben, weswegen ich auch vielleicht nochmal zum Anfang zu kommen, eigentlich mich darin sehe, dass ich immer im Prozess bin, weil es gibt kein Anfangsdatum, kein Enddatum, kein jetzt habe ich das erreicht, jetzt kommt das Neue und wenn ich das nicht erreiche, dann bin ich niemand oder dann kann ich die Person nicht werden. Nein, es geht darum, der zu werden, der du bist, durch die Erfahrungen, die du gemacht hast in diesem Prozess.
Ich würde gerne auf den Anfang, den du gerade beschrieben hast, zurückkommen, als du die Krebsdiagnose bekommen hast. Wie war das so? Wie kann ich mir diesen Tag vorstellen und was waren vielleicht auch die ersten Gedanken und die ersten Handlungen in dem Moment?
Ja, also ich glaube, man muss nochmal auch früher anfangen als zur kompletten Diagnose, weil es schon am Anfang mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist. Man geht in ganz viele Tests, um herauszufinden, ist es das nicht, ist es nur das kleine dieser kleine Knoten in der Brust oder gibt es noch irgendwo anders im Körper Knoten oder Tumore. Und dort habe ich das erste Mal realisiert, also ich hatte halt die Erwartung, okay, wir machen hier diese Tests und wir gucken mal, was es ist und dann erst irgendwann kriege ich die Entscheidung oder den Strategie-Maßnahmenplan. Und ich saß im Krankenhaus nach einer Knochenmarksbiopsie, genau. Und dann kam die Ärztin, irgendeine Assistenzärztin rein und meinte, ja, hier Termin für die Portlegung, Termin für die Chemo und so. Und ich so, warte mal ganz kurz, ich bin hier gerade noch in der Testphase, so, was wollt ihr von mir? Und dann bin ich natürlich auch ein bisschen erstmal so, ne, gedanklich die Arme vom Körper verschränkt. Und dann kam dann der, ja, Oberarzt, meinte, ja, also prinzipiell das Diagnostik ist das eine, aber die Therapieform ist immer, läuft immer auf dasselbe hinaus. So, ne? Also egal, was in den diagnostischen Verfahren herauskommt, klar kann das nachher mal mehr oder mal weniger Chemos bedeuten, aber per se bedeutet das immer das. Und da ist mir das erste Mal wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen worden, weil ich bis dato wirklich geglaubt habe, vielleicht auch klar durch manche Wörter, Sätze der Ärzte, dass es ja, das, man kann es rausoperieren, man kann es vielleicht bestrahlen, was auch immer ich dabei gedacht habe, ich weiß es nicht, ne, aber ich habe auf jeden Fall nicht daran gedacht, dass es Realität werden könnte, dass ich wirklich Krebs habe und dass ich wirklich da eine Chemo durchmachen werde. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich auch, waren alle plötzlich weg. Ich habe wirklich total geweint und ich habe mich so alleine und so leer gefühlt und so auch, was kommt da auf mich zu? Ich weiß gar nicht, was da, ich bin auch ein Mensch, der immer ganz gerne auch Entscheidungen auf Basis von Erlebnissen natürlich trifft. Ne? Ich glaube, jeder Mensch ist da ähnlich und alles natürlich neu und ungewohnt ist und das macht erstmal Angst. Und habe dann den zweiten Mental Breakdown, nenne ich es immer so schön, hatte ich dann auch vor der ersten Chemo. Gab es so eine Psycho-Onkologin, nennt sich das, die dann eben immer nur im Krankenhaus dann die Patienten eben begleitet bei psychologischen Problemen, weil natürlich auch so eine Diagnose natürlich auch viele Themen aufwirft. Und selbst da hatte ich, warum auch immer, die Erwartung, andere verlieren ihre Haare, aber ich nicht. Meine Haare sind dick und besonders und ganz lang und ich werde da anders sein. Und als dann meine Psychologin gesagt hat, sie werden die Haare definitiv verlieren. Also da führt kein Weg dran vorbei. Es gibt keinen, also sie bekommen das Medikament, was dazu führt, dass die Haare ausfallen. Oder was einfach die Zellen, ja, letztlich geht ja nicht um die Haare, sondern was alle Zellen, alle gesunden Zellen angreift. Natürlich auch die Krebszellen vorrangig. Und dass mir das zweimal der Boden und den Füßen weggezogen würden. Warum? Weil es mir auch rückblickend betrachtet, gar nicht mal so um diese Haarverlust ging, weil ich habe mich danach mit Glatze komischerweise hübsch gefunden. Ich habe mich mit kurzen Haaren, jetzt fühle ich mich hübsch. Sondern ich habe dort gemerkt, wie sich ein krasser Glaubenssatz aufgetan hat aus dem Unterbewusstsein, aus dem Nervensystem, dass wenn ich ja keine Haare mehr habe und wenn ich krank aussehe, dann wirke ich ja nicht mehr stark. Und dann können ja andere sehen, dass ich schwach bin und nicht mehr stark bin. Und das war für mich so ein krasser, ich weiß nicht, ob jemand schon mal so einen Schmerz oder ich weiß, ob es noch irgendwie Erleichterung so ein bisschen mitgeschwungen ist über diese Erkenntnis. Hat mich viel beschäftigt, auch im Nachhinein, viel drüber nachgedacht, woher dieser Glaubenssatz auch kommt, und gut, ich weiß es, wie ich in den letzten Jahren davor damit umgegangen bin und bin auch da wieder dieser Krankheit, dieser Gnose so unfassbar dankbar, dass sie mir zum einen das offenbart hat, dass ich eben mehr bin als dieses, du musst stark sein, weil nur dann, wenn du stark bist, kannst du leisten, nur wenn du stark bist, kriegst du die Anerkennung von anderen. Wir sind ja eine leistungsgetriebene Gesellschaft. Und aber auch alles Weitere danach, ich fühle mich so losgelöst irgendwie von Erwartungen anderer, von Blicken anderer und gehe, so habe ich zumindest ein Gefühl, mit mehr confident, mit mehr Selbstbewusstsein, aber nicht im Sinne von, ich bin stark und ich muss stark sein, sondern von, ist mir jetzt scheißegal. So, es ist mein Leben, ich hätte auch tot sein können, ich habe eine scheiß Krebsdiagnose hinter mir. Und jeder Depp, der irgendwie denkt, über mich urteilen zu müssen, ob jetzt aktiv oder in seinen Gedanken, und oft sind es ja die eigenen Gedanken, die denken, dass der andere was denkt. Und man hat ja gar keine aktiven Beweise dafür, dass die Person jetzt gerade was über dich denkt. Man denkt es nur. Und vielleicht guckt dir die andere Person nicht nur an und denkt sich so, wow, sieht die toll aus. Aber man denkt dann so, oh, die Person denkt, oh krass, wie sieht die denn aus? Und von diesen Glaubenssätzen, von diesem Teil, der da immer wieder so ein bisschen wie so ein kleiner Kommentator im Fernsehen in dich reinspielt, habe ich mich doch, glaube ich, einen ganz großen Teil losgelöst. Und immer wenn ich irgendwas, jetzt auch ein Beispiel, im Fitnessstudio war ich auch eben jetzt seit 8 Monaten kein Sport gemacht und hatte natürlich direkt wieder, ne, der eine Teil in mir, ja, der muss jetzt wieder Gas geben und du musst jetzt hier und ne, muss. Und war dann auf so einem Jumping-Kurs mit so Trampoline. Und die sind da alle so steil gegangen. Die sind da, ich hab gedacht, so, oh mein Gott, ey, was sind das alles für Tiere, die da hier diesen Jumping-Kurs machen? Und hab direkt gemerkt, das fand ich auch wieder so ein einprägsames Erlebnis, als ich zuerst diese Stimme hatte von, ah, du musst jetzt auch Gas geben, du musst jetzt auch genauso stark sein wie die und du musst denen zeigen, dass du das kannst und fit bist. Und nur eine Stimme, die jetzt eben sich seit dieser Diagnose immer wieder auf und sagt so, ey Girl, warte mal einen Moment. Du hattest vor 3 Monaten deine letzte Chemotherapie, du hast eine fucking Krebsdiagnose hinter dir. Andere würden wahrscheinlich, die hätten wahrscheinlich seit einem halben Jahr Krankenschein gemacht und würden jetzt immer noch nicht arbeiten können. Du arbeitest schon die ganze Zeit. Jetzt erwartest du, dass du hier genauso viel körperlich abliefern kannst, wie jemand, der das hier vielleicht schon seit 8 Wochen die ganze Zeit macht. Stop it, please. Und das war so diese Stimme, die hatte ich vorher nicht, oder vielleicht war sie nicht so laut und wurde von dieser anderen Stimme übertönt. Weswegen ich auch da wieder dieser Prozess, dieser Krankheit, dieser Diagnose, dieser vielleicht auch Heilung in mehreren Hinsichten, ich sehr dankbar für bin und das eben nicht als Schicksalsschlag sehe, als, oh mein Gott, ich hatte jetzt Krebs und oh mein Gott und wie kann ich das jetzt vielleicht auch, übertünchen oder vergessen oder wieder so weiterleben wie bisher. Das, by the way, geht das nicht, weil es ist einfach auch irgendwas passiert, so körperlich als auch mental. Und da, das sehe ich eben auch als Prozess auf meinem Weg, die zu werden, die ich sein soll oder sein werden will, was auch immer.
Also es geht darum, so wie es klang, das, was du erfahren hast, eben gut zu integrieren und anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt ein Teil meines Weges gewesen und es ist irgendwie ein Teil jetzt auch, der wahrscheinlich deine Persönlichkeit geformt hat. Und ja, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen. Du hast kurz so ein bisschen beschrieben, wie das war, als du dann im Krankenhaus diese Diagnose bekommen hast. Und ich würde noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wie so diese ersten Momente waren und wie dann vielleicht auch dieser Tag war. Wie hast du den erlebt und welche Handlungen, welche Reaktionen hast du bei dir erlebt und vielleicht auch bei Menschen in deinem Umfeld? Wie war das?
Es war tatsächlich, den ersten Moment, wo ich wusste, okay, es ist jetzt was Ernstes, war tatsächlich während der Arbeit, als ich einen Anruf bekommen habe von dem Chefarzt und er sagte, wir haben hier die Vorabergebnisse dieser Biopsie aus der Brust und wir müssen davon ausgehen, dass es was Ernstes ist. Und dann dachte ich so, uff, okay, verdammt. Und gerade wenn du was Ernstes und es waren zwei Gedanken im Raum, das eine ein Lymphom, das andere sogar eine Leukämie. Und da hast du keinen Gedanken mehr an irgendwas, an Arbeit oder an was koche ich jetzt oder sonst was, sondern da bist du erstmal, okay, fuck, was bedeutet das jetzt? Weil ja, letztendlich ist es so, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit sag ich mal, totgekaut ist, dass du weißt, ah ja, okay, ne, Leukämie ist auch heilbar, je nachdem. Es ist alles irgendwie machbar und möglich. Klar, je nachdem, welchem Stadium es ist, gar keine Frage. Aber da war erstmal so, verdammt, scheiße. Und dann das zweite Mal, wie gesagt, war ich in diesem Krankenhaus. Dann haben wir auch im Anschluss dann die Termine für die Port-OP, ne, und diese erste Chemo vereinbart. Und da war es tatsächlich in dem ersten Moment so, Mist, ich habe doch Termine. Ich wollte doch auf so ein Girls' Date gehen mit meinen Mädels. Und das geht doch jetzt gar nicht. Und ich habe doch den und den. Also es war eher so Terminkalender geprägt. So, ja, nee, da hab ich einen Termin. Das geht jetzt
nicht. Das passt so gar nicht.
Ja. Das passt so gar nicht. Müssen wir auf einen anderen Tag gehen. Dann sagte der Chef, das würde ich nicht gerne verschieben wollen, weil bei Ihnen zählt eigentlich jeder Tag so. Okay, also es ist so, es war eher mal vielleicht auch durch Selbstschutzmechanismus, weiß ich jetzt auch nicht, so dieses, ach Mist, jetzt kann ich meine Termine, jetzt muss ich die umplanen oder sogar absagen. Mhm. Was soll das denn? Das ist ja jetzt auch doof. Aber natürlich ist es schon ein Teil, der sagt, Girl, hier geht's um deine Gesundheit, hier geht's um dein Leben. Und egal, was für einen verdammten, wenn du einen Termin bei der Bundeskanzlerin gehabt hättest, nein. Genau, also das waren so, ja, verschiedene Seiten. Ich muss aber auch sagen, ein ganz großer Teil, warum ich vielleicht auch so entspannt daran gegangen bin, an die nächsten Phasen, die nächsten Erfahrungen, erste Chemo, dann hatte ich Antikörper, also eine Art, ja, modernere Therapieform der Bestrahlung, dass ich mich sehr viel auch mit ChatGPT beschäftigt und auch gesprochen habe und eben einfach gefragt habe, du pass mal auf, ich habe hier die und die Diagnose bekommen, habe meine Arztzettel da hochgeladen, beziehungsweise fotografiert und habe ihm, ich weiß nicht, ich habe irgendwann nachts, ich habe bis 3 Uhr nachts, habe ihm so viele Fragen gestellt, die mir in den Kopf geschossen sind, die auch so ein Arzt nicht beantwortet. Also ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand total unsicher, verunsichert, verloren in so einen neuen Lebensabschnitt geht, weil halt so ein Arzt dir das nicht beantwortet oder du in dem Moment halt nicht diese Fragen aufkommen, sondern eben erst nachts um 3 diese Fragen kommen. Ja, ja. Und aber du auch niemanden hast, den du sonst fragen kannst. Und das, glaube ich, hat mir auch sehr geholfen, so ein bisschen, weil auch wiederum, ne, diese Info, Entscheidungen oder auch Gefühle, Herangehensweisen in die Zukunft auf Basis von Erfahrungen oder Erlebnissen aus der Vergangenheit zu prägen, hat das vielleicht auch, also auch wenn es jetzt keine Erfahrungsberichte von anderen waren, auch also die zwar auch sogar auf Instagram tatsächlich, um zu sehen, die haben auch das durchlebt, die haben eine Reha gemacht, die sehen auch gut aus mit Haarband und mit Fake Lashes, kannst mit Glatze toll aussehen. Mittlerweile vermisse ich sie vielleicht sogar ein bisschen, weil das super sauber und reinlich in der Dusche war. Aber das hat mir sehr viel geholfen, mich mit so einer KI zu unterhalten, über wie läuft das überhaupt ab, was macht man bei einer, das habe ich auch schon vorher gemacht, bei einer Knochenmarksbiopsie, was passiert da, tut das weh, ja. Wie wird das durchgeführt, also ich habe dem wirklich wie so ein kleines Kind letztendlich tausende Fragen gelöchert und wusste, okay, was muss ich mich einstellen, was ist die Erwartung, und bin halt nicht mit so einer Angst. Ich glaube, es hat mir sehr viel die Angst genommen vor diesem Ungewissen, vor diesem, was kommt da auf mich zu.
Dass es so eine Art Aufklärung war, die dir geholfen hat und dieses Wissen zu haben, ich weiß, was mich da erwartet, ich weiß, wie das abläuft, ich habe schon mal die ganzen Informationen gehört, dass das dir geholfen hat, so diese Unsicherheit oder vielleicht auch diese Angst so ein bisschen zu nehmen. Ja, und keine Frage ist zu blöd wahrscheinlich auch, ne? Also mir geht es auch mit ChatGPT so, keine Frage ist zu blöd. Nicht so wie in der Schule damals, wo man irgendwie saß und gedacht hat, boah, das kann ich jetzt nicht fragen. Und du hast sozusagen alles, was da aufkam, hast du alles sozusagen nachgefragt.
Ja, und du kannst ja auch mit ChatGPT, du kannst ja auch sagen, gib mir Belege, Studienergebnisse dazu, was auch immer. Hab mich auch viel damit beschäftigt mit, hey, bin ich schuld daran, dass ich jetzt Krebs habe? Das war spannend. Auch eine ganz große Frage. Ist es mein Lebensstil? Habe ich immer viel gearbeitet, die Jahre vorher. Morgens, immerhin bin ich keine Raucherin, aber ich habe sehr viel Kaffee getrunken. Den ganzen Tag über nichts getrunken, nichts gegessen. Dann irgendwann abends um 19, 20 Uhr, boah, ich habe Hunger, ich bin vollkommen fertig, mein Kopf tut weh, alles ist so in so einem Stuck-State, okay, was kochst du jetzt? Boah, kein Bock auf Kochen, ja, TK-Pizza, ne? Und habe mich da viel auch mit beschäftigt, woher können solche, oder auch mit meinen Kosmetikartikeln, Parfums, was ich so in meinen Körper, in meine Haut reinlasse, was natürlich letztendlich auch irgendwo on return hat oder haben muss, ja. Und
hast du eine Antwort gefunden auf dieses Bin ich schuld an der Krebsdiagnose? Das, was du ja irgendwie die KI gefragt hast und was ja wahrscheinlich auch gleichzeitig etwas ist, wo man eine individuelle Antwort wahrscheinlich drauf finden muss.
Also ich würde sagen, ich sehe mich jetzt nicht als Schuldigen, dass ich mich als Opfer sehe oder als Täter und dass ihr mich eben dieses, weil das meinte ich mit diesem, ich akzeptiere das, was ich bekommen habe, egal warum es dazu geführt hat, und sehe es eher auf einer Ebene dieses Becomings, dieses ne, diese Phase, diese Diagnose, warum auch immer ich sie bekommen habe. Es können Gene sein, es kann die Ernährung, also Ernährung ist ein ganz großer Part einfach auch dessen. Stress ist ein ganz großer Part dessen. Oder auch natürlich auch Kosmetika, was auch immer. Es kann alles, können Ursachen, Faktoren sein. Und wenn du den einen Risikofaktor eliminierst, oder ich bin eben, auch Rauchen ist eigentlich ein ganz großer Risikofaktor. Ich rauche nicht, ich habe es trotzdem bekommen. Ich bin nicht übergewichtig, ich habe es trotzdem bekommen. Und ich glaube, dass da habe ich es eher wieder um diesen vielleicht spirituellen Weg gesehen, sagen, hey, guck mal, Mädchen, du hast jetzt hier so einen kleinen Wink des Universums bekommen, dass da was, weil das ist auch so eine schöne Metapher, weil wenn du in so einen PET-Scan gehst, in sozusagen der Vorab-Scan und auch der Abschluss-Scan, um halt zu gucken, wo leuchtet noch was im ganzen Körper, ne, weil du kriegst dann so eine Flüssigkeit gespritzt mit Fluor, die mit Traubenzucker angereichert ist, auch alles Wissen, was ich gelernt habe in dieser, fand ich total spannend, dass es gar nicht so viel, also es ist eigentlich nur Traubenzucker, was du gespritzt bekommst, mit so einer, so ein Bestandteil ist dann eben dieses Fluor, und das leuchtet sozusagen dann auf diesen Bildern auf, wo überall sich noch oder wo der, also umgangssprachlich sagt, wo der Tumor aufleuchtet, aber wo letztendlich der Zucker Verstoffwechslungshaushalt so schnell geht und angereichert wird, weil eben Tumore von Zucker leben. Und da habe ich dann für mich so erkannt, guck mal, was ist denn, wenn du das so siehst, ne, also für mich selber, wenn du es so siehst, dass du jetzt nicht dir selber jetzt hier die schuldigen Schuldzuweisungskeule auferlegst in den nächsten Jahre, sondern so siehst, dass da etwas, was auch immer, da oben im Universum oder um uns herum schwebt, was in dir aufleuchten lassen wollte, damit du mal hinschaust. Und weil, das meinte ich eben, ich hätte sonst keinen Cut gemacht in meinem Lebensstil oder nicht mal das reflektiert, geht das hier noch so weiter, ist das gut, was ich tue? Und so bin ich daran gegangen zu sagen, okay, it is what it is, warum auch immer das jetzt dazu geführt hat, ich kann es nicht mehr ändern, es ist jetzt da, aber ich kann mein zukünftiges Leben, meine zukünftige Gewohnheiten und Verhaltensweisen und Denkweisen ändern und habe da natürlich auch sehr viel reflektiert bin so, ich sag mal, so ein bisschen in meiner Clean Girl Area, also versuche natürlich relativ gesundheitsbewusster zu leben als natürlich früher, noch letztes Jahr. Gehe mittlerweile nicht mehr ohne Essen aus dem Haus, also ob es jetzt ein Energy Wiggle ist, ein Shake, eine Banane, eine Möhre mit Hummus, egal was, Hauptsache was Richtiges im Bauch zu haben. Und versuche vor allem auch meine mentale Gesundheit da irgendwo zu schützen, weil ich weiß, du hast nur eine, und egal, wer ein Arbeitgeber, dein Umkreis, dein Umfeld, Freunde, wer auch immer dich stresst oder denkt da, ja, dich wieder irgendeine Art und Weise aufzuregen, oder natürlich rieche ich nicht immer, ich bin jetzt nicht irgendwie die beseelte Yoga-Tante, die da nur auf dem Stein sitzt und in Ruhe sämtliche Situationen durchleben kann, aber ich habe schon zu sehr vielen Dingen oder sehr vielen Situationen eine doch eher nochmal, also im Nachhinein kann ich mich mehr distanzieren von gewissen Gefühlen als vielleicht noch letztes Jahr, weil ich weiß, da hat auch die Verena Birkenbiel einen schönen Satz mal gesagt, dass du kannst dich 5 Minuten oder 10 Minuten über etwas aufregen, ist vollkommen fein, aber alles, was danach passiert, geschieht in dir. Also es hat mit dir selber zu tun, dass du dich darüber aufregst, und das ist auch wieder so ein kleiner, ist wie so ein Impuls auf diesen Prozess, sag, ja, stimmt, so, warum regst du dich auf? Du kannst es nicht ändern, den Moment, die Person ist vielleicht gerade einfach ein Arschloch oder es war vielleicht irgendwo dein Verschulden, was auch immer. Was du tun kannst, ist nur deine Learnings zu ziehen und vielleicht zu überlegen, wie kannst du es das nächste Mal, wenn es dazu kommt oder käme, anders oder besser machen.
Ja, ich mag den Satz von Vera Birkenbill auch total. Und du hast vorhin gesagt, es gibt viel zu wenig Wissen oder auch diese Themen werden so tabuisiert. Deswegen würde ich gerne da nochmal konkreter nachfragen wollen, um es auch einfach besser zu verstehen. Du hast vorhin gesagt, du hast eine Port-OP bekommen und die Chemo. Vielleicht kannst du beides mal so ein bisschen genauer betrachten. Was bedeutet das? Was hat das für dich bedeutet? Wie läuft es ab? Was macht das so mit dem Körper?
Ja, ich habe noch dazu, also diese Port-OP ist sozusagen die vorangeschaltete Maßnahme, die eben so eine Port, Portschlauch, Verbindung zur Herzhauptschlagader schafft, um über eine so eine, also die liegt unter der Haut, über eine so eine Membran, wo dann eben diese Chemo-Nadel oder die letztendlich erstmal für die Infusion, die du ja bekommst durch die Chemo, angeschlossen werden kann. Damit die halt direkt ins Herz und übers Herz wird ja in verschiedenste hin zur Blutlaufbahn dann eben geschrieben. Es gibt auch welche, die das über den Arm bekommen. Dort ist aber anscheinend auch schon öfters passiert, oder jetzt nicht in diesem Krankenhaus, aber durch die, ja, durch Studien oder auch einfach ja, Situationen, dass diese Verbindung auch mal irgendwie verrutschen oder platzen kann, wie auch immer, dann hast du diese ganze Chemo irgendwie im Arm verteilt und es läuft halt nicht richtig, ne, durch den ganzen Körper. Deswegen man gesagt hat, da bin ich auch, glaube ich, diesem Krankenhaus, wo ich war, sehr dankbar, dass sie da sehr, glaube ich, modern und auch sehr reflektiert waren, was zu diesem Stand letzten Jahr so Diagnosen anging, gesagt haben, okay, wir machen das über das Herz. Ich muss sagen, diese Port-OP war ein sehr traumatisches Erlebnis, weil du bist wach. Also du, das ist keine stationäre OP, sondern du kommst da morgens hin, nüchtern, irgendwie um 7 Uhr morgens oder so, glaube ich, musste ich da sein, 9 war die OP, wirst dann natürlich in deinen Kittel gepackt und so, wirst dann unter örtliche Betäubung gesetzt, hast dann deinen Nacken immer so ja auf der Seite liegend, damit eben ja diese Seite, das ist sag ich mal so in wie kann man es beschreiben, so da wo der BH-Träger sitzt, da ist sozusagen der Port angesiedelt, und man spürt natürlich auch, man sieht ihn auch teilweise, und es ging so, ich glaube, lass mal 1,5-2 Stunden sein, und es ist zwar betäubt, aber du merkst diesen Druck, wenn der diese Haut aufreißt oder mit dieser Klemmzange da aufmacht, um dieses Ding da reinzudrücken, und dann drückt er das da rein und das muss da und da. Und dadurch hast du halt, und ich muss auch sagen, ich glaube natürlich auch, dass dieser ganze Druck, so es wird jetzt real, ne? Weil das war, glaube ich, am 11. November hatte ich die Port-OP. Ich glaube, eine Woche oder zwei vorher hatte ich diese ganzen Untersuchungen. Und diese Port-OP war sozusagen dieser erste Schritt oder dieser finale Schritt. Okay, es ist jetzt ernst. Es ist nicht einfach irgendein Traum oder es geht nicht irgendwie wieder, du kannst jetzt nicht irgendwie einen anderen Plan, zum anderen Plan wechseln, sondern das ist jetzt real. Und muss da sagen, hab da sehr gezittert. Also da meinte dann der Arzt auch, habt ihr da irgendwas gegeben? Ist alles okay mit dir? Wo einfach mein Körper natürlich Signale gesendet hat, dass er komplett einfach überfordert mit der Situation gerade ist. Und mir vorstellt, du bist wach in so einem OP, du kriegst alles mit, was sie da erzählen. Da ging es dann über eine Weihnachtsfeier und wer kommt und was es zu essen gibt. Und dann machen die ihre Späße da und dann kriegt der andere noch einen Anruf, dass er zu einem anderen Termin, also zu einem anderen OP-Saal kommen soll, zu irgendeiner so ein Beatmungsgerät, also diese manuellen Lungen, also dieser Ball da, und es konnte irgendwie nur er bedienen oder irgendwie nur er einrichten, und sagte, ja, ich kann gerade nicht, ich bin jetzt gerade hier, also das war der Anästhesist, und dann irgendwann später kriegt er einen Anruf, so, ja, du brauchst nicht mehr kommen. Und dann wusste ich halt so, alles klar, die Person ist halt verstorben. Ne, warum er halt nicht mehr kommen muss. Und weil auch ich natürlich von seinem Tonlaut und so das gehört habe, wo ich auch schon wieder in dem Moment so, ja, du hättest ja ruhig da hingehen können und ich bin doch hier, ist doch vollkommen egal, so, ich bin doch hier, ich bin doch gesund, ich bin doch okay, ich bin noch am Leben. Wo er dann meint, ja, es geht ja darum, dass du hier gerade bist und ich bin bei dir und alles, was danach kommt, muss dann halt warten, weil ich bin der Anästhesist, der dir zugeteilt wird in diesem Moment. Und das hat mir auch mal so, das war alles vor der OP noch, also es war, als er mich vorbereitet hat, dachte ich so, okay, krass, so ich bin jetzt hier und währenddessen ist jemand anderes gestorben, weil mein Anästhesist für mich da war und nicht für jemand anderen. Und das war, also natürlich mit der Diagnose und der ganzen mentalen Belastung, dass man vielleicht gar nicht immer so bewusst wahrnimmt, sondern auch einfach viel unterbewusst auch in einem arbeitet und auch wirkt, habe ich auch wirklich zum kleinen bis mittleren, ja, mittlerweile dann den zweiten in der Reihenfolge, der dritte mit der Chemo kam ja erst später, Breakdown gehabt, wo ich wirklich sehr geweint habe. Aber witzigerweise auch dort mich an eine Atemtechnik erinnert habe, die ich vorher in einer Netflix-Serie geguckt habe. Ich glaube, Nachhaltiges Morden oder so hieß es, mit einem deutschen Schauspieler. Achtsam Morden. Und der dort auch so eine Atemtechnik eben, ja, also wer diese Serie nicht gesehen hat und sich auch manchmal überarbeitet fühlt und denkt so, was geht hier in meinem Kopf ab, fand ich sehr, sehr inspirierend und habe auch wieder in diesem Moment auf diesem OP-Tisch, während ich eine Port-OP oder einen Port, ein Port gesetzt bekomme, und eigentlich komplett mir zu heulen zumute war und ich wirklich, ich war so aufgelöst und so fertig. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ne? Und du liegst jetzt in diesem kalten OP-Zimmer, 5, 10, keine Ahnung, wie viele Leute um dich herum, dieser Arzt, das macht er wahrscheinlich auch zu Genüge, das Ding da, und du bist aber, jetzt ist hier für dich natürlich eine Besonderheit, ne? Und für den Arzt ist es die 100. Port-OP, für den ist es wahrscheinlich auch die 10. am selben Tag. Und da habe ich dann aber mich wieder an diese Atemtechnik erinnert und konnte man dann mich so ein bisschen runterregulieren und war so, Jessie, atme ganz entspannt, konzentriere dich auf deine Atmung und reguliere dich runter, weil mein Körper hätte sich in so eine, ich will nicht sagen Ekstase, aber in so ein, es wäre nicht besser geworden mit meinen Zitteranfällen und meinem Herz und oder mit meinem Puls und meiner Aufgeregtheit. Dann ging es dann teilweise wieder. Und es war dann total weird, weil du natürlich dann direkt schon wieder, also kurzes irgendwie, dann wurde ich mit dem Rollstuhl in das Zimmer geschoben, wo mein Partner auch gewartet hat und war so, ja, hier ist sie, Tür zu, ich mache mich jetzt wieder auf meine eigenen Aufgaben zu tun, ne, die Schwestern. Und war so immer noch natürlich vielleicht innerlich gestresst, nichts gegessen, nichts getrunken natürlich seit irgendwie morgens, bin eh kein Morgenmensch. Hab natürlich einen kleinen erstmal so ein bisschen Schwindelanfall gehabt und Blut, also der Sauerstoffgehalt im Blut war sehr, sehr niedrig und hatte da auch dann erstmal so ein bisschen Panik, weil wenn du dann irgendwie so eine Ohnmacht fällst vielleicht auch oder so eine OP, wer weiß, was das wiederum für Nebenwirkungen bedeuten kann, ne? Dann Gott sei Dank alles gut. Aber das war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis, weswegen ich auch nicht weiß, weil man normalerweise kann man diesen Port drin lassen, man kann ihn rausholen, je nachdem. Eigentlich macht er keine Probleme, das hat der eine Arzt gesagt. Und die ganzen Personen während der Antikörpertherapie, ja, ich will den sofort raushaben, dass sie, wie das aussieht, das soll dich nicht an mich erinnern. Und das ist für mich ein Kapitel, was abgeschlossen ist. Und das ist ja total unästhetisch, da kann ich ja gar keine Frauen anflirten auf Mallorca, hat der eine Arzt in so einer Situation berichtet. Wo ich aber auch in dem Moment dann wiederum so ein bisschen wieder um vorzuspringen gesagt habe, so, hey, es ist doch ein Teil von mir. Also diese Krebsdiagnose ist doch ein Teil von mir, in einem Prozess, durchlaufen habe, zu dem ich geworden bin, zu der Person, die ich jetzt bin und die ich auch noch werde. Warum will ich sie so schnell wie möglich wieder weghaben? Also auch aus dem Gedanklichen, aber auch natürlich aus dem anderen. Man will es natürlich jetzt nicht irgendwie hoffen oder nicht vorhersagen, aber sollte es in die Rezidivphase, glaube ich. Also ich bin jetzt in der Remission und die Phase, wenn es halt wiederkommen kann, ist in den ersten 2 Jahren besonders hoch und kann aber auch darüber hinaus nochmal kommen. Ne? Mhm. Wo ich halt sage, ich mache das nicht nochmal mit, vor allem zweimal, wenn ich es sozusagen jetzt raushole und es dann in 2, 3 Jahren so ist, dass ich es wieder brauche. Nee, also das war wirklich so, ich lasse es jetzt mal drin und gucke jetzt mal, wie es weitergeht. Und es ja, es stört jetzt nicht allgemein. Und das andere war dann eben die Chemotherapie, ein weiteres natürlich prägsames Erlebnis. Du weißt ja gar nicht, was kommt da auf dich zu, was ist eine Chemo? Ich wusste auch nie, nimmt man Chemo jetzt das Medikament, ist es jetzt der Zyklus, ist es, was ist denn Chemo? Und habe da auch gelernt dürfen, dass natürlich Chemo die vielleicht umgangssprachliche Wortlaut ist, aber du ja verschiedene Medikamenten-Cocktails, den ich jetzt mal bekommst, abhängig von deiner Diagnose, Stadium etc. Und ich hatte eben das Verfahren R-CHOP. R steht für diesen Antikörper und CHOP, also C-H-O-P für die Medikamente, die dann eben in der Chemo verabreicht werden. Es waren dann eben 4 in der Anzahl und eins davon, ich glaube, Vincristin hieß das, habe ich mal gedacht, wie so ein Name. Das war eben dieses so ein rotes Zeug und dieses rote, das hat ja auch dann auch der Arzt gesagt, ja, es ist extra rot, weil rot ist gefährlich, Warnfarbe, jeder kennt's. Und deswegen ist es auch rot eingefärbt, weil das Medikament ist an sich wahrscheinlich weiß, aber es soll halt rot als gefährlich auch eingestuft werden, deswegen diese rote auch mal Farbe. Und das war dann schon mal so ein bisschen aufregend, als dann, weil sie die fließt als erstes durch dich hindurch und dann die ganzen anderen Medikamente noch, als du wirklich so siehst, wie diese rote Flüssigkeit durch diesen Schlauch über deine Herzvene nicht hineinfließt. Und das hat klar am Anfang schon eher Angst gemacht, aber ich weiß natürlich auch da wiederum habe ich mir eine Netflix-Doku oder so eine Serie angeguckt. Wie heißt das denn? Apple Wine and Vinegar, glaube ich, heißt die. Wo es auch darum geht, dass gerade in Amerika, es gab mal da irgend so eine Forschungseinheit, die sagt, ja, Chemotherapie, Krebskranke, ihr könnt ihr euch alle hier durch Kaffeeeinläufe heilen, nach dem Motto. Und weil auch, ja, gewisse Personen in meinem Umfeld waren auch natürlich so, ja, kannst du es nicht Heilkunde? Ich habe auch so immer noch ein Chemo, also Chemo-Brain, sagt man auch so schön, ist immer noch da, wie man merkt, dass immer mehr Wörter nicht einfallen oder ich irgendwie viele Sachen vergesse. Also da bin ich noch so gespannt, wie lange das anhält, dass ich da nicht irgendwie so ein Demenzstadium verfalle. Aber da habe ich halt auch schon gewusst, dass natürlich jetzt ich keine alternativen Heilmethoden hier ansetzen werde, sondern dass diese Chemo, die muss sein einfach. Und das ist wichtig, ne? Und bin natürlich auch da sehr strikt auch an die Empfehlungen rangegangen, dass du kein Sushi essen darfst, kein Vitamin C zu dir nehmen darfst, weil das wiederum eigentlich gegen die Chemo arbeitet und das dazu führen kann, dass es halt nicht so wirkt, wie es wirken soll. Keine Walnüsse, weil da irgendwelche Pilze drauf sein könnten. Also war da schon in der ersten Anfangsphase sehr besorgt, ne, und sehr darauf, die Empfehlungen einzuhalten. Hatte ich dann vielleicht auch durch Erfahrungen dann im Laufe der 4 Chemos, die ich dann hatte, so ein bisschen ja gelockert, sage ich jetzt mal. An sich war das eigentlich so der, ich habe auf jeden Fall abends immer dieses Cortisol noch bekommen, um was immer diese, also präventiv auch aufkommende Entzündungen halt einfach unterdrücken oder halt einfach gar nicht aufkommen lassen soll. Und das muss ich sagen, das habe ich immer schon vorher bekommen und danach. Das erste habe ich irgendwie immer ganz gut vertragen und abends diese kleine Portion, das war weitaus weniger als diese 4 Chemomedikamente zusammen. Das hat mich so krass wirklich. Also mir war schwindelig, ich hatte solche Bauchschmerzen, Magenkrämpfe, Unwohlsein. Ich kann schon gar nicht mehr alles, glaube ich, zusammenfassen. Wie gesagt, ich war richtig, richtig dreckig. Und hat dann so die ersten 1-2 Tage, also ich muss auch sagen, vielleicht auch Glück auf, dass ich eigentlich über jetzt alle Chemotherapien hinweg hatte so einen Zyklus von, ich glaube, 3 Wochen, also alle 3 Wochen eben diese Chemotherapie, hatte ich eigentlich in den ersten paar Tagen immer mal so ein bisschen Magenprobleme, einfach Magenunwohlsein. Wie wenn, das kann man ein bisschen erklären, wie wenn du halt hart gesoffen hast und so der Sonntag danach. So, du willst nichts essen, dir geht's total übel, so alles dreht sich und alles ist ganz flau. So ging es mir so die ersten immer ein, zwei Tage nach der Chemo und danach ging es eigentlich. Also ich habe es doch sehr gut vertragen, muss ich sagen, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Chemotherapien, Chemoformen oder auch Krebsformen. Bin ich auch sehr dankbar zu, dass ich, weil ich wüsste auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn es anders gewesen wäre, weil ich jemand bin, der auch sehr gerne autonom ist, sehr gerne unabhängig ist, sehr gerne die Freiheit genießt. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich hätte nicht mehr duschen können selber, nicht mehr hätte aufstehen können, ne, nicht mehr, einfach nicht mehr die Autonomie hätte leben können, wie es halt gewohnt war, durch eben natürlich auch Nebenwirkungen oder sonst was. Das hätte nochmal mehr mit mir gemacht, glaube ich. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass es so gut, ja, gelaufen ist. Und dann gab es noch die Antikörpertherapie. Vielleicht mal kurz zur Chemo, ist ja so, dass die Chemotherapie deine Leukozyten, das heißt dein Immunsystem, einfach abschwächt. Das heißt, dass diese ganzen Leukozyten gehen halt ganz nach unten, weil es greift halt nicht nur die Krebszellen an, sondern natürlich auch deine gesunden Zellen. Dazu gehören auch deine Leukozyten. Und normalerweise hat man gesagt, so alle drei, also wenn ich das in 3 Wochen hatte, das erholt sich eigentlich das Immunsystem erholt sich eigentlich von selbst in diesen 3 Wochen. Du brauchst keine Leukospritzen, heißt das so schön. Und da habe ich auch das erste Moment, dass ich eigentlich seit der ersten Chemo immer eine Leukospritze bekommen musste, weil eben meine Leukos sich selber in diesen 3 Wochen wieder auf diese in dieses Level, in diese Größe geuplevelt haben, wo man sagt, okay, ab diesem Niveau kann man eine Chemo durchführen, weil wenn man es jetzt unten drunter machen würde, dann wird das Immunsystem so krass in den Keller fallen, dann hättest du mal mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als mit einer Krebs oder einem Tumor. Und da war ich so, wenn ich sagte, ja, was soll das? Mein Immunsystem, wieso kann der das nicht? Wieso, wenn der Arzt sagt, normalerweise 3 Wochen und andere haben da vielleicht einen Zyklus von 2 Wochen oder 10 Wochen. Das ist dann vollkommen verständlich, dass es vielleicht nicht lang genug ist. Aber warum schafft mein Körper das nicht? Was kann ich dagegen machen? Also war mir so ein bisschen so in der, wie nennt man das denn, so Bashing-Phase oder Bashing-Moment an meinem Körper, aber hab's dann auch irgendwann so, nach dem zweiten Mal, wo ich dachte, okay, es ist jetzt einfach auch Fakt, dass halt diese 3 Wochen anscheinend nicht ausreichen. Es kann auch sein, dass das Medikament zu krass auch ist, ne, für diese 3 Wochen. Ja. Weiß ja nicht, was für Faktoren alles reinspielen. Und hab dann immer diese Leukozytenspritze bekommen, ein paar Tage vorher. Muss aber auch sagen, dass auch da ich ab und zu die Erfahrung gemacht habe, dass ChatGPT mir bessere Empfehlungen gegeben hat als das, was der Arzt gesagt hat, weil ich nämlich davon ausgegangen bin schon, so hey, Leukos im Keller, würde es nicht Sinn machen, die Leukospritze, keine Ahnung, so 5 Tage vor der nächsten Chemo zu geben, damit die halt bis dahin wieder oben sind. Und dann ChatGPT so, ja, also oder hat mir irgendwie die Empfehlung gegeben, ich weiß nicht, ich habe das dem Arzt geschrieben, hey, meine Leukos sind ja krass im Keller. Damals hatte ich noch keine Spritze. Es war sogar nach der ersten, habe dann die Blutwerte dort eingescannt und hat dann mir die Empfehlung gegeben, weil ich das eben von anderen, ne, Patienten weiß, dass die immer diese Spritzen bekommen. Und sagte mein Arzt mir oder es war so ein Assistenz oder so ein normaler Arzt, also es war nicht der Oberoberarzt, sondern so ein normaler Arzt. Der sagt, ja, nee, das passt, diese 3 Wochen, das regelt der Körper von sich. Naja, kam ich dahin und es ist auch so, man überlegt, Chemo, du musst halt um 7 Uhr da vor Ort sein. Also das ist dann, wir fahren eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nach Berufsverkehr dahin. Das heißt, es hieß um 5:30, 6:15 aufstehen. Und dann eben daherkommen, dann wird erstmal Blut abgenommen, um zu gucken, sind denn Blutwerte, ne, passen die Blutwerte zu den, wie gesagt, auch Kriterien, die es dafür braucht. Und dann heißt es erstmal warten, weil du musst erstmal ein Zimmer frei bekommen, das Medikament muss frisch gemacht werden aus der Apotheke. Und da konnte es auch mal sein, dass du da um 7 angetanzt bist, dann hast du bis 12 ein, teilweise da gesessen, auf ein Zimmer zu warten. Weil halt natürlich die Patienten vorher, ne, Zimmerbelegung, wir kennen es, Gesundheitssystem, auch erstmal auschecken müssen. Und dann hast du aber auch erstmal locker so deine 3 Stunden, also von 7 bis 10 circa da gesessen, um dann zu warten, bis die Blutergebnisse halt da sind. Und dann sagt dir dann der Pfleger, nee, die Leukos sind zu niedrig, wir müssen sie jetzt spritzen und dann kommen sie in 3 Tagen nochmal. Dann habe ich mir auch gedacht so, ihr Vollidioten, ganz ehrlich, ich habe euch diese Empfehlung auf Basis von ChatGPT gegeben. Ihr sagt, nee, das passt alles, da muss keiner kommen, das funktioniert in 3 Wochen. Und jetzt kann ich wieder die ganze Phase von vorne begehen. Und da hatte ich auch wieder mit reingespielt, ne? Termine. Das heißt, ich musste wieder all meine Termine umplanen, weil ich dachte, ja, jetzt habe ich eigentlich damit gerechnet, dass ich heute, also es war oft so montags und donnerstags, war so der Chemo-Day, wo ich zumindest da war. Ich glaube, es war eigentlich jeder Tag war Aufnahme, aber ich war immer so montags, donnerstags da. Und das heißt, wenn ich jetzt montags damit geplant habe, okay, ich bin jetzt sozusagen die, ja, bis Ende der Woche oder bis Mitte der Woche so ein bisschen out of office, kann aber dann nächste Woche wieder loslegen oder am Wochenende vielleicht irgendwas machen oder was auch immer. Dann hieß es, okay, nee, du musst jetzt Donnerstag wieder kommen, das heißt wieder nach Hause. Der ganze Tag ist eigentlich so für den Katz, weil so richtig arbeiten, Motivation ist eigentlich auch nicht mehr da. Muss halt die ganze Schose wieder 3 Tage später machen. Also das war so ein bisschen, wirklich auch so ein bisschen nerven, frustrierend, weil du halt so oft, es verging eigentlich kein Chemotag, an dem ich nicht wieder nach Hause fahren durfte, weil die Leukos zu niedrig sind oder zu niedrig waren. Das heißt, ich habe eigentlich immer den Termin, der vorab gemacht wurde, muss immer wieder verschoben werden, weil einfach die Werte nicht gut waren. Und ich denke mir noch so, okay, bei mir, es war noch verkraftbar, wenn du aber jetzt wirklich noch schlimmere oder halt wirklich auch wichtige oder wenn das dann um eine Diagnose oder um eine Krankheit geht, wo es wirklich um den einen oder anderen Tag ankommt, weiß ich halt auch nicht, wie fern mich das mal belastet hätte zu sagen, gut, wenn ich jetzt eine Woche später wieder die Chemo bekomme erst, was heißt das denn für meinen Gesundheits- oder meinen Genesungszyklus, ne? Aber es hat dann auch alles irgendwo, war auch, by the way, diese Depotspritze, es hat dann, einmal gab es diese, sag ich mal, Mini-Leukospritze, die du halt einfach so so 3-4 Tage vorher bekommst, die aber auch dann hat die immer nicht mehr ausgereicht, also wenn ich jetzt 5 Tage vorher bekommen habe, hat die nicht ausgereicht, um das eben hochzudrücken. Und dann gibt es diese Depot-Leukospritze. Und diese Depot-Leukospritze ist wie so ein, wie man es vielleicht auch so vom Wortlaut Depot kennt, die soll, also die ist so krass in der Wirkung, dass die 3 Wochen Depot aufbringt, bis zum nächsten Chemozyklus. Das heißt, ich habe dann eben an diesem einen Tag die Chemo bekommen, die ist dann so 6-7 Stunden durchgelaufen, habe dann nachts ja Unwohlsein, Schmerzen des Todes gehabt, am nächsten Tag klar so ein bisschen matsch gefühlt, ging es dann wieder und habe ich immer oft am nächsten Tag sowohl diese Depotspritze bekommen, für die Leukozyten hochzupushen wieder, aber auch eine Spritze Zoladex heißt die, um meinen Zyklus auch zu unterbrechen, ne? Weil mein Zyklus wurde natürlich seit dieser Untersuchung unterbrochen, bis auch, also ich hatte im April die letzte Spritze, jetzt merke ich gerade so, dass es wieder so langsam, glaube ich, anfängt, um mich in seine künstliche Menopause zu versetzen, weil der Körper eh schon genug mit allem anderen natürlich zu tun hat und nicht auch noch einen Zyklus da rein mitspielen soll. Und das heißt, ich habe dann immer noch am nächsten Tag eben diese Zoladex-Spritze bekommen in den Bauch und diese Leukozyten-Spritze auch irgendwo hin, ich weiß es nicht mehr. Und diese hat oft so krass, weil letztendlich wird ja die Leukozyten werden ja im Knochenmark gebildet und die hat natürlich das angeregt, die Leukozytenbildung. Das heißt, ich hatte wirklich Knochenschmerzen überall, im Kiefer, im Kniegelenk, im Kopf, Rücken. Ich war also diese Leukozytenspritze hat mich oft mehr in die Beine gedrängt als vielleicht die Chemo in einem einen oder anderen Tag. Also das erzählt natürlich auch keiner, ne? Dass jeder erzählt über die Chemo und bla 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 und wie das vielleicht auch ist und dass ich voll fühle natürlich auch, was auch vielleicht interessant ist, dass man dieses typische Bild eines Krebskranken, dass der kotzend auf der Couch liegt, das ist auch nicht mehr so. Also du bekommst super viele Begleitmedikamente, die dazu führen, dass dieses Klischeebild eigentlich so nicht mehr existiert. Also dir ist zwar übel, dir ist schlecht, aber du musst nicht aktiv brechen, so. Also das hat auch vielleicht immer dazu geführt, dass ich mich besser als erwartet gefühlt habe, weil eben diese ganzen Begleitmedikamente so abgestimmt wurden durch Studien, Ergebnisse, Erfahrungen, wie auch immer, dass es wirklich nur dieser Magen war oder diese Übelkeit.
Genau. War denn dann der letzte Chemotermin? Wie war das für dich und mit welchem Gefühl bist du dann auch rausgegangen?
Ja, das war witzigerweise, ich habe es sogar gefilmt. Ich habe auf Instagram habe ich so ein kleines, also für meine natürlich engsten Freunde, so ein kleines Mini-Tagebuch natürlich auch für mich geführt. Und es war wirklich schon besonders, weil es so ist, es ist jetzt meine letzte Chemo und ich werde hoffentlich nie wieder eine Chemo bekommen müssen und nie wieder auf diese Station gehen müssen. Die Station war super lieb, also die Menschen dort, gar keine Frage, waren total herzlich. Aber es war schon noch eine andere Dame kennengelernt in der dritten Chemo. Die hat insgesamt 12 Chemos und war damals mit mir in der dritten zusammen. Das heißt, sie hatte noch ein paar vor sich, als ich dann aus der dritten raus bin. Und in die vierte war dann schon so ein kleines, so ein Glücksgefühl irgendwie. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, dass das noch einprägsamer, der Moment war, als ich meinen letzten Antikörper hatte. Bin ich immer ambulant hingegangen. Da ging dann Rituximab hieß es, was eben ja auch nochmal spezifisch auf diesen Tumor vor Ort wirkt. Und diese Chemo ist ja für sämtliche Zellen im Körper. Mhm. Dieses Rituximab-Antikörper sollte halt immer nur gezielt auf diese Tumorzellen gehen, die dort irgendwo angesammelt haben. Und da war ich immer ambulant, auch morgens um 7 Uhr hin, war immer schon so um 12, 1 oder so, so fertig. Und das war dann so, und das habe ich in diesem Tag gar nicht so realisiert, habe dann aber irgendwann, du kriegst auch so einen Therapiepass, wo immer dann Termine drinstehen, wo auch du kriegst einen Portpass für die Chemo, wo die ganzen Werte eingetragen werden, und du kriegst einen Therapiepass für den Antikörper, und den musst du immer so ein bisschen mitnehmen. Und dann werden so immer natürlich in dem Termin, wo du dann bist, werden die Termine für die nächsten Male gemacht. Mhm. Und dann, die behalten den immer ein, ne, um natürlich alle Werte einzutragen, und am Ende der Antikörpers holst du dann wieder ab. Dann bin ich wieder in das Zimmer da rein und hole mir den so ab und guck da so drauf, und da steht halt Ende. Mhm. Ne? Und es war halt sonst natürlich immer so, okay, irgendwie Datum XY. Und das war so. Und dann sagte auch dann die Pflegerin, natürlich, weil ja natürlich super viele Patienten, sie haben ja jetzt heute das letzte Mal, alles Gute und schön, und hoffentlich sehen wir uns nie mehr wieder, wie man es ja so schön sagt. Und das war für mich so, und das ist auch so ein schönes Lied, Handy laufen gehabt, gibt's ein schönes Lied, Happy heißt das, von Bukahara oder so, ich weiß nicht, wie der Sänger heißt. Und es war so ein schöner, dann auch Titel oder Songtext in Verbindung mit dem Moment, die Sonne hat geschienen, es war so der 18. März war es, also es war einer der ersten schönen sonnigen Tage.
Wie hast du den Tag zelebriert?
Ich weiß gar nicht mehr, was wir zu Hause gemacht haben tatsächlich. Aber ich weiß noch ganz intensiv, wie ich im Auto saß, meine Hand aus dem Fenster gestreckt habe und so mit dem Wind und ab gespielt habe. Yeah, dann ist das Lied gelaufen und habe mich so, also mein Partner hat mich mal wieder abgeholt und hingefahren. Und es war so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde Fahrt nach Hause. Und es war so ganz in sich gekehrtes Reflektieren von, deine Therapie ist jetzt zu Ende. So, du hast, was ist passiert die letzten Monate? Also, es ging ja alles so rasend schnell, von der Diagnose, von eben Port-OP eine Woche später, die erste Chemo, dann im Zyklus von 3 Wochen, die Chemotherapie, so ein bisschen zeitversetzt, die Antikörpertherapie, und dann 18. März, alles vorbei, so. Also, das war so, verdammt, was ist alles passiert so, und wie bist du auch gewachsen, was für einen Prozess hast du eben durchlebt, und haben wir irgendwas Cooles gegessen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch immer gerne Trüffelnudeln gegessen habe, und das erste Mal, als mein Freund dann für mich kochen wollte, damit ich halt was zu essen esse, das war so richtig so, ekelhaft. So, bleib mir weg mit diesem ekligen Geruch, weil ich es gar nicht mehr riechen konnte. Und wir haben es seitdem auch nicht mehr ausprobiert. Aber ich weiß, wir haben in einem Eindrücken mal Burger gegessen, aber ich glaube, das war ein andermal. Mhm. Ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Aber ich weiß nur noch, dass ich in diesem Moment im Auto saß und habe mir so...
Ja. Was hat dir in der Zeit besonders geholfen, diese Zeit durchzustehen?
Natürlich auch in erster Linie der Beistand von meinem Partner, definitiv. Also meine Mutter ist, ich glaube, wäre nicht so, wenn sie alleine mit mir gewesen wäre, nicht so der beste Beistand gewesen, weil sie da nochmal sensibler und auch viele Dinge an sich ranlässt. Und da glaube ich so ein bisschen dran, ja, ich finde, ich dann kaputt gegangen wäre, aber so, ich hätte wiederum der starke Part sein müssen in vielen Momenten. Sie sagt auch, dass sie, wenn sie die Diagnose bekommen hätte, das hätte sie niemals so durchgelebt und geschafft wie ich. Und ja, aber mein Partner hat mir da eine sehr große Stütze gegeben. Wir haben auch zwei Hunde und es war wirklich super erleichternd, dass ich wusste, er versorgt die Hunde. Also, weil wenn ich da wirklich morgens um 7 Uhr, auch über Nacht dann bei der Chemo, ich habe halt niemanden sonst, hätte ich um die Hunde. Ich habe halt zwei große Hunde. Mhm. Also meine Mutter hat keinen Chihuahua. Das kann sie jetzt auch nicht zumuten, sich zu 2-30 Kilo Hunde da über Nacht oder Gassi zu gehen. Und da habe ich auch nochmal, war ich super krass dankbar, weil du ja oft auch liest, ne, Hund muss ein Tierheim abgegeben werden, ist krank geworden, kann sich nicht mehr kümmern. Wo ich mir dachte, was sind das denn für Menschen? Ich könnte niemals meinen Hund abgeben. Aber dann kommst du in so eine Situation und denkst so, ja scheiße. So, wenn du deinen Partner nicht in dem Moment hättest, dann wäre es bei dir vielleicht auch ähnlich, ne? Weil wer soll dich denn darum kümmern? Ja. Und der hat mir sehr viel Beistand, wäre es denn gegeben, nicht nur bei den Hunden, wie gesagt, Haushalt, ist einkaufen gegangen, hat mir alles gekocht, was ich irgendwie hätte essen wollen würden, wenn ich Hunger gehabt hätte, gerade in den ersten Tagen. Hat sich auch Urlaub genommen, um mich eben zur Chemo hinzufahren, abzuholen, zum Antikörper zu fahren, abzuholen. Also da bin ich schon unfassbar dankbar, ihn dort in dieser Phase in meinem Leben gehabt zu haben, oder ich habe ihn immer noch in meinem Leben gehabt zu haben, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht der ein oder andere Mann oder Partner oder Mensch vielleicht sowas nicht mit durchleben würde, wie vielleicht er jetzt. Aber auch auf der anderen Seite, was ich eben schon oft angesprochen hatte, dieses Informieren auf verschiedensten Plattformen, durch KI, durch Betroffene, durch auch Dokumentationen zum Thema Palliativmedizin, ne, Begleiten von Menschen, die definitiv sterben werden. Also da gibt es auf Netflix oder auch Amazon Prime ganz viele Dokumentationen, die vielleicht der ein oder andere so, warum guckst du dir sowas Theatralisches an über Menschen, die halt sterben werden? Du stirbst ja nicht. Aber es hat mir mit dieser Erklärung, mit diesem Vogel-V, sehr viel auch Reflexion gebracht, über gewisse Dinge halt nachzudenken. Und auch, das dann sagt ja eine Arzt auch, dass gesunde Menschen, wie hat er gesagt, irgendwie ungesunde Menschen wollen immer leben, aber gesunde Menschen machen nichts dafür, dass sie weiterleben. Irgendwie hat er sowas auch wieder was Interessantes gesagt. Also das hat mir auch sehr geholfen, mich eben auf der einen Seite klar aufzuklären, zu informieren, was erwartet mich, aber auch generell, wie kann ich grundsätzlich mit dieser Situation gerade umgehen, mit dieser Erfahrung, mit dieser Diagnose. Und vielleicht auch in gewisser Weise ein Teil in mir, der aber auch durch den Prozess schon vorher, ne, Heldenreise etc. gegangen ist, der so erstmal auch mal abwarten, mal gucken, was kommt. So, ne? Also jetzt nicht direkt immer so das Pessimistische sehen und die Teufel an die Wand malen Szenario, sondern so erstmal keep calm. Ne? Jetzt erstmal, überleg mir auch voll oft, habe ich immer, glaube ich, immer so eine kleine, ich bin auch jemand, der, ich liebe Quotes, also ich liebe so Sprüche, Karten, die man überall ja zu kaufen gibt, und mein Büro, unser altes Badezimmer, alles hängt, unser Wohnmobil, wir haben auch noch eine Wohnmobil-Weltreise gemacht, 8 Monate lang, die auch sicher nochmal sehr einprägsam war, vor 4 Jahren mittlerweile, und ich habe diese Karten, weil ich sie immer mal wieder irgendwo sehe, helfen mir auch sehr dabei, gewisse Dinge im Leben so zu sehen, wie ich sie halt sehe, und vielleicht auch ein bisschen entspannter an gewisse Situationen ranzugehen. Und da gab es auch eine so eine Karte, wie so ein Mensch oder ein Wesen auf einem Stern drauf sitzt und auf die Erde hinabblickt. Und ich kenne den Spruch dazu nicht mehr, aber ich stelle mir mal vor, so, guck mal, deine Probleme in deinem kleinen Mikrokosmos, wo du hier gerade sitzt, wenn du jetzt auf so einem Stern sitzen würdest und auf die Welt hinabblickst, so, wäre das noch ein Problem? Hm. Ich glaube nicht. Und da versuche ich mal ganz oft meine Sichtweise, kann man es vielleicht sagen, zu erweitern oder vielleicht auch in das Universum, in den Horizont, in irgendwie, oder wie kann man das gut ausdrücken, ja, Raum zu geben, um zu verstehen, in diesem Mikrokosmos an Gedanken, den du dich gerade hier befindest, das ist nicht vielleicht unbedingt immer die Realität. Mhm. Und das hat mir auch sehr geholfen, einfach mal so den Prozess einfach, ja, wahrzunehmen, zu durchleben, zu abzuwarten, bis ein Problem kommt oder bis, also ich glaube, ich switche zwischen, natürlich, ich will vorbereitet sein, ich will mich informieren, falls was kommt, aber auch nicht zu viele Probleme mir ausmalen und dann erstmal zu warten, wenn das Problem da ist und dann mich um eine Lösung zu kümmern.
Ja. Gibt es einen Blick oder eine Einstellung, die jetzt nach dieser Erfahrung sich in deinem Leben verändert haben?
Ja, viele, viele. Also, vielleicht ist es ganz gut passend, ein Satz, eine Affirmation, nehmen zu, wie man es nennen will, den ich auch schon längere Zeit habe, der auch wiederum dazu ganz gut passt, der nämlich lautet, das Universum ist immer für dich. Es gibt immer das, was du brauchst, aber nicht unbedingt das, was du willst. Mhm. Und das führt mich doch immer wieder, daran erinnere ich mich jedes Mal, egal was mir widerfährt, das Universum gibt mir das, was ich brauche, nicht das, was ich möchte. Also das, was ich, über die Frage ist natürlich dann zu fragen, okay, aber was brauche ich denn in dem Moment? Worauf hat es mich denn aufmerksam machen wollen? Ne? Dieses Thema Ernährung, Verhaltensweisen, zu mir selbst sein, Mental Health und sowas. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, dass ich natürlich jetzt mehr vielleicht als denn je in die Zukunft blicke, zu Erlebnissen, wie auch immer, dass ich sage, es kommt, wie es kommt. Ich gehe vielleicht mal noch mehr mit dem Flow, wie man so schön sagt, als vorher noch und versuche nichts irgendwie herbei zu erzwingen, mich irgendwo festzunageln. Okay, ich muss jetzt dieses Ziel und genau die Steps und das ist jetzt so ganz so ein bisschen aggressiv irgendwie an gewisse Situationen ranzugehen oder wie gesagt Maßnahmen, sondern überlegen, hey, klar, es braucht irgendwo vielleicht, also auch mit meiner Partnerschaft, wir sind jetzt seit 12 Jahren zusammen, das ist nicht immer alles rund gelaufen. Ne? Ich meine, klar, die Krebsdiagnose hat das jetzt so ein bisschen die Probleme nochmal so abgeflacht. Aber habe jetzt auch eben nach wiederholtem Mal überlegt, so kann es auch nicht weitergehen und wir finden anscheinend selber keine Lösung. Lass uns mal eine Paartherapie starten. Mhm. Und da auch zu überlegen oder auch daran mir zu arbeiten, zu wissen, hey, was sind denn die Ängste von dir, wenn du jetzt von dieser Person trennen würdest? Was macht das mit dir? Warum würdest du den Schritt nicht gehen wollen? Also was für Ängste sind da in dir drin? Wie kannst du diese Ängste auch auflösen? Weil man ja mal so schon sagt, man soll ja einen Partner nicht unbedingt brauchen, sondern man soll ihn ja wollen. Mhm. Und natürlich ist nach 12 Jahren mit Beziehungen und die Hunde, Acker, unsere Kinder sehr viel in Rollen eingefahren, Alltag und sowas hat uns. Und da habe ich auch gelernt oder bin auch gerade in dem Prozess, dass ich lernen darf, das entweder kann das funktionieren, die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, 15, 20 Jahre, wie auch immer, oder auch einfach, dann ist es halt, dann war das eben eine Phase in deinem Leben und dann kommt irgendwann eine neue. Und da ist aber auch gerade natürlich der Prozess hin zu, ja, aber was ist denn dann, wenn ich keinen mehr finde, ich habe Angst, alleine zu sein und das ist natürlich auch das Thema mit der eigenen Mutter, die so seit 30 Jahren alleine ist. Da in diesem Prozess befinde ich mich gerade sozusagen. Mhm. Aber auch das darf einfach sein, weil das Universum wird es, also ich will nicht sagen, dass ich mich zurücklehne und so, ja, Universum, mach mal. Also so soll das gar nicht rüberkommen, wie ja viele vielleicht andere spirituellen Coaches das immer glauben, ausdrücken zu müssen. Aber ich versuche nichts mehr zu erzwingen. Also ich schaue, was auf mich zukommt, ob das zu meinen Plänen oder meinen Ideen, meinen Visionen passt. Wenn nicht, überlege ich es trotzdem, ob das trotzdem irgendwie passen könnte und ob das nicht auch eine weitere Idee sein könnte, die ich noch gar nicht ins Auge gefasst habe auf diesem Weg. Mhm. Und alles andere ergibt sich.
Mhm. Also irgendwie so natürlich in Bewegung zu setzen.
Weil, auch da vielleicht mal ganz kurzer Einwand, auch ein schöner, auch wiederum, also man merkt vielleicht, ich lasse mich sehr viel von auch Content, ob jetzt in Papierform durch Karten oder durch auch Reels oder auf Instagram inspirieren, wo auch einer sagt, das wird vielleicht sogar eine neue Tattoo-Idee von mir, dass es nie um das Endergebnis geht, sondern um den Prozess, um das Jetzt, weil eben wir in unserer Gesellschaft immer auch hat so schon ausgedrückt, darauf bestrebt sind, immer ganz schnell ein Ergebnis haben zu wollen. Wir leben immer so in der Zukunft, immer dieses Dopamin und auf dem Jagen nach dem nächsten tollen Ding. Und da ging es auch um ein Foto, was er sozusagen produziert hat, und er hat diesen Prozess gefilmt, aber er hat nie das Endergebnis gezeigt. Und das ist natürlich super viel so Shitstorm und warum zeigst du nicht das Endergebnis und ganz viel. Und wo er eben in diesem Text beschrieben hat, dass es darum geht, dass wir im Jetzt sind. Und du kannst ja keine Geschichten, also dass das Morgen, du machst dir dauernd Gedanken um das Morgen, was ist morgen, was ist übermorgen, aber auf diesem Weg dahin bist du ja immer im Jetzt. Und das fand ich immer so auch sehr tiefgehend, sehr, sehr deep, weil, ja, warum soll ich mir den Gedanken, warum soll ich mir jetzt Gedanken, also jedes Mal, jede Minute, jede Stunde um das im Jetzt Gedanken um das Morgen machen, wenn es ja erst morgen ist? Also es ist vielleicht für den einen oder anderen, der sehr pragmatisch daran geht, denkst du, das ist irgendwie total unrealistisch, muss ich mir Gedanken machen. Aber da versuche ich sehr, also mehr im Hier und Jetzt zu leben, weil das ist, was wir jetzt haben. Und natürlich gibt es Visionen, Ideen, Träume, Fantasien auch fürs Morgen oder wie übermorgen. Aber ich versuche das nicht zu sehr in das Jetzt einfließen zu lassen oder das jetzt einnehmen zu lassen, so kann man vielleicht auch sagen.
An dieser Stelle eine kleine Buchempfehlung, nämlich das Buch 4000 Wochen, das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement, ist ein sehr, sehr schönes Buch, in dem es eben ganz viel auch um das Thema Zeit geht, um das Thema, warum wir in der Ablenkung sind, warum wir prokrastinieren, warum Prokrastinieren vielleicht auch gut ist, und aber ganz viel Zeit im Sinne von Endlichkeit. Und ich lese das Buch gerade, bin bald durch und kann das nur wärmstens an dieser Stelle empfehlen, weil du eben auch gerade von dem Hier und Jetzt gesprochen hast.
Ja.
Und ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat. Und das ist die Frage: Was ist für dich das Wichtigste im Leben?
Gute Frage. Also spontan fällt mir ein, glücklich zu sein. Das klingt so total banal, was ja immer jeder wie für sich ja versucht zu erreichen. Aber ich will einfach, oder ich nicht nur ich will, sondern ich bin auch und lege meinen Alltag oder meine Woche, meinen Monat darauf aus, dass ich für mich am Ende des Tages ins Bett gehen kann, zu wissen, bin happy, bin happy mit allem, was ich heute gemacht habe, mit dem, was ich gestern gemacht habe, mit dem, was ich vielleicht morgen vorhabe, wie mein Leben generell verlaufen ist und noch verlaufen wird. Und ich darf auch der sein, der ich bin. Also es ist auch ein ganz wichtiger Part, was mir wichtig ist, dass ich mir ein Leben erschaffe, ein Umfeld kreiere, ob jetzt beruflich, privat, dem ich so sein darf, wie ich bin, weil ich habe nämlich gar keine Lust mehr, mich zu verstellen, mich irgendwelchen Konventionen, heißt es so, oder irgendwelchen Regeln der Gesellschaft oder was glaubt die denn, wer die ist, oder kann die nicht so und so sein, zu untergliedern. Ja, und alles andere gehört dann nicht zu mir. Also mir ist wichtig, dass ich glücklich bin, dadurch, dass ich so sein darf, wie ich bin. und dadurch wiederum das dazu führt, dass ich mich abends mit einem gewissermaßen mal mehr, mal weniger Seelenfrieden ins Bett gehen darf.
Schön. Jetzt bist du in der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen.
Das war genau das, was ich nicht vorbereitet habe.
Ja, die unvorbereiteten Fragen sind meist die besten.
Es kommt wieder der hohe Anspruch an mich selber ran. Es muss jetzt eine richtig gute Frage sein, die super deep geht und total die Erkenntnisse in der Person offenbart. Vielleicht die Frage, würdest du dein Leben, so wie es bisher verlaufen ist, wieder genauso leben wollen oder würdest du was verändern wollen?
Die Frage nehme ich sehr, sehr gerne mit und ich bin sehr gespannt auf die Antwort der nächsten Person darauf. Und liebe Jessica, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für all das Wissen, für all die Erfahrungen, die du geteilt hast, für deine Offenheit, für dein Vertrauen, ja, und für deinen Weg, den du scheinbar ganz, wie du immer sagst, im Prozess gehst, in Bewegung bist und irgendwie schaust, wie finde ich mich auch selbst da drin. Also vielen lieben Dank dafür. Und die letzte Frage ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich würde sie wahrscheinlich wieder genauso beantworten wie auch anfänglich, dass ich jemand bin, der durch viele Prozesse gegangen ist, noch durch viele Prozesse gehen wird, gerade durch gewisse Prozesse geht, aber all diese Prozesse dazu führen, dass ich am Ende meines Lebens die Person bin, die ich werden sollte.